Eine Textilmarke aus Halle-Westfalen, Gerry Weber. Gerry Weber, die Textilmarke aus Halle-Westfalen, ist nach durchaus längerer Schwächephase vor kurzem in die Insolvenz gerutscht. Wir schauen heute einmal, was es mit dem Niedergang von Gerry Weber auf sich hat und analysieren die Entwicklung, die sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet hat bei Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, finde ich auch.
Heute das Thema Gerry Weber. Ein Unternehmen, das gerade vor einigen Tagen die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt hat und nun also versucht, sich irgendwie wieder zu berappeln und seine Gläubiger in irgendeiner Weise zufriedenzustellen. Und wir wollen heute mal schauen, wie wir das Ganze sich so in die letzten Jahre entwickelt hat und welche Ursachen eigentlich hinter dieser Thematik stecken.
Gerry Weber selber, 1973 gegründet von Gerry Weber als Namensgeber selber plus seinem Partner Udo Hadig und seit 1989 an der Börse notiert. Heute ein Unternehmen, das in 4 Markenbereichen engagiert ist. Einmal die Hauptmarke Gerry Weber, die heute für einen Umsatzanteil von knapp 60%, ziemlich genau 57% des Umsatzes steht. Daneben aber die Marken Samoan und Typhoon, eher bekannt als Marken, die über den Großhandel auch im filialisierten Einzelhandel vertrieben werden und aber auch bekannt über die Marke Hallhuber, die seit dem Geschäftsjahr 15-16 zu Gerry Weber gehört.
Ja, die Entwicklung ist maßgeblich verbunden mit Gerry Weber selbst als Person, der das Unternehmen eben gegründet hat und der die Jahre über ein Unternehmen im Grunde groß gemacht hat und auch noch dafür gesorgt hat, dass man eine neue Strategie gefahren hat, wo man weg wollte vom Großhandel hin zu eigenen Stores, also wo Gerry Weber Senior sozusagen noch bis 2013, 14 an der Spitze des Unternehmens stand und insgesamt in der Spitze dann 987 eigene Stores aufgemacht hatte, die über die Bundesrepublik und zahlreiche weitere Länder eben auch verteilt waren. Das war ein enormes Wachstum, was hinter dieser Zahl steht, weil 2009, 10 in dem Geschäftsjahr, da waren es noch 225 Stores. Das heißt, man hat innerhalb von 5-6 Jahren die Anzahl der Stores mal mehr als vervierfacht. Und aktuell sind es noch 820 Shops. Und davon hat jetzt gerade der aktuelle Vorstandsvorsitzende verkündet, dass 230 davon tiefrote Zahlen aufweisen und wohl vermutlich geschlossen werden.
Der Vorstand heute besteht aus 2 Personen. Einmal Johannes Ehling als Vorstandsvorsitzender und Florian Frank als Vorstand für Restrukturierung. Und diese beiden stehen nun vor der großen Aufgabe, die gerade verkündete Insolvenz in Eigenregie abzuwickeln, um einfach aus diesem schwierigen Situation rauszukommen und das Unternehmen neu aufzustellen.
Genau, insgesamt 3.500 Verkaufsstellen stecken hinter dem ganzen Unternehmen oder der Unternehmensgruppe. Und diese Verkaufsstellen sorgen ja durchaus für eine ganze Menge Umsatz. 881 Millionen Euro Umsatz, immerhin noch 2016-17, damit Platz 76 der globalen Textilunternehmen. Aber 2016-17 auch nur noch ein EBIT von 10 Millionen Euro damit verbunden. Da hatte man schon deutlich bessere Zahlen. Die größten Zahlen im Grunde 2014-15, als man Hallhuber schon teilweise übernommen hatte und mit in die Umsätze konsolidiert hatte, da hatte man noch 921 Millionen Euro Umsatz, also vor noch nicht allzu langer Zeit, 3 Geschäftsjahre im Grunde her, und knapp 80 Millionen Euro EBIT. Und 2012-13 ohne Hallhuber, also nur mit den Marken Gerry Weber, Samoan, Typhoon, hatte man immerhin 852 Millionen Euro Umsatz und 106 Millionen Euro EBIT. Das heißt, im Grunde diese Übernahme von Hallhuber hat auch ein Stück weit Umsatzrückgänge in den anderen 3 ursprünglichen Marken kaschiert, mehr oder minder, oder beziehungsweise hat dafür gesorgt, dass diese Umsatzrückgänge nicht so gravierend im Konzern insgesamt durchgeschlagen sind, wie das ohne Hallhuber vermutlich der Fall gewesen wäre. Interessanterweise auch die Eigenkapitalquote in dieser Zeit sehr stark rückläufig. Von 74,5% in 2012-13, was ja eine enorm hohe Eigenkapitalisierung darstellt und eben für den Erfolg aus der Vergangenheit auch spricht, auf nunmehr 52,3% dann in 2016-17, also schon mal knapp mehr als 20% weniger, was aber immer noch im Vergleich eigentlich eine sehr hohe Eigenkapitalquote ist. Und wo man letztlich erstmal sich wundert, dass ein Unternehmen dann doch relativ schnell in die Insolvenz geht, was mit so einer hohen Eigenkapitalquote ausgestattet
ist. Das Thema Risikofinanzierung ist ja sowieso ein Hauptthema auch bei uns an der Hochschule. Vielleicht magst du mal ganz kurz erläutern, wie es jetzt zu diesem Insolvenzverfahren gekommen ist. Und wie man auch, wir haben die Zahlen angeschaut, sehr exemplarisch feststellen kann, dass auf einmal sich ganz viel scheinbar geballt hat, dazu geführt hat, dass das Unternehmen insolvenz gerutscht ist.
Ja, also im Grunde hat das Unternehmen jetzt erst in den letzten Wochen letztlich so richtig, ist das Unternehmen so richtig damit rausgerückt, was für Probleme es eigentlich offensichtlich im operativen Geschäft dann auch hat und welchen Wertberichtigungsbedarf letztlich auch diese enorme Expansion, die man gefahren hat in der Vergangenheit, welchen Wertberichtigungsbedarf die im Grunde jetzt ausgelöst hat, weil einfach der Erfolg nicht so da gewesen ist, wie man das ursprünglich mal angenommen hat. Das heißt, man hat jetzt 3 Tage, bevor man Insolvenz angemeldet hat, hat man im Grunde relativ kurzfristig mitgeteilt, dass man nochmal hohen Wertberichtigungsbedarf in der Marke Hallhuber hat und auch im Retail-Geschäft in Norwegen und Finnland, wo man also insgesamt 44,2 Millionen Euro vermutlich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 44,2 Millionen Euro Wertberichtigungsbedarf festgestellt hat. Daneben hatte man eine hohe Rückstellung für Sanierung, die man bilden will, von 63 Millionen Euro und noch weitere außerplanmäßige Wertberichtigungen und Abschreibungen in Höhe von nunmehr 113,5 Millionen Euro. Die hatte man schon mal angekündigt, aber eben nur mit 69,3 Millionen Euro, sodass insgesamt da ein sehr hoher Fehlbetrag plötzlich auftaucht von 192,3 Millionen Euro. Im Vorjahr war die Vergleichszahl noch plus 10 Millionen Euro eben. Also insofern hat sich mal eben das Ergebnis um 200 Millionen Euro ins Negative gedreht innerhalb von einem Geschäftsjahr.
Was würdest du sagen? Ist das eine Entwicklung, die jetzt überraschend kommt oder eine Entwicklung, die wir irgendwie als abzuleiten aus den allgemeinen Marktentwicklungen auch ein bisschen nachvollziehen können?
Naja, wenn wir mal so auf die allgemeinen Marktentwicklungen gucken, dann sind da ja viele Dinge, die wir heute in diesem Fashion-Markt eigentlich sehen und die jetzt also mehr in Richtung Online gehen, Fast Fashion, wo man also viele verschiedene Trends hat, also die man relativ schnell bedient. Und dafür hat Gary Weber jetzt eigentlich nicht so wirklich gestanden. Auch das Thema Online ist im Grunde so eigentlich verschlafen worden, weil man hat eigentlich letztlich nur einen Umsatz generieren können von 7,2% Umsatzanteil am Gesamtumsatz im Onlinehandel. Hallhuber hat erst im Februar 2018 überhaupt einen Online-Shop eröffnet. Also im Grunde ist das im Grunde eine verschlafene Expansion in diesen Bereich hinein, während man auf der anderen Seite eben sehr, sehr stark in Shops investiert hat und diese Strategie offensichtlich überhaupt nicht aufgegangen ist.
Ich glaube, dass man die Entwicklung, die du ansprichst, durchaus ja auch bei anderen Marken feststellen kann. Die Marke Basler ist auf dem Weg vom Markt zu verschwinden, weil sie auch bereits Insolvenz anmelden musste. Wir können das durchaus ja mitbekommen, auch bei S. Oliver, die ja sich auch sehr schwer tun, eine Positionierung zu finden. Und wir hatten ja auch schon mal in einem anderen Podcast über die Marke H&M gesprochen, die ja ebenfalls irgendwie zwischen den einzelnen Polen von Luxus und Discount, von Trend und Online aufgerieben wird. Und genau da würden wir heute vermutlich auch die Marke Gary Weber verorten und auch die Marke Hallhuber vielleicht auch in einer ähnlichen Art und Weise entsprechend sehen können, oder?
Richtig, das würde ich genauso sehen. Irgendwo ist jetzt ein Druck da, im Grunde von einer auf der einen Seite von den Discount-Marken von Kick, Primark, H&M und Co. Auf der anderen Seite haben wir die Luxusmarken, die, wir haben sie so schön genannt, High Street Labels in irgendeiner Weise, die also irgendwie in den teuren Einkaufsstraßen verkauft werden. Und wir haben Trendmarken wie Zara, wir haben Online-Marken wie Zalando und Co., die am Ende des Tages eben diesen Markt jetzt dominieren. Und Gary Weber hat es einfach nicht geschafft, sich irgendwo profitabel in diesen Bereichen einzusortieren.
Das zeigt ja sehr schön, in welche Richtung sich so eine Krise entwickeln kann. Und vielleicht magst du mal im Theoriecheck das Thema Krise ein bisschen genauer beleuchten.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Ja, gerne, Thorsten. Ja, Krisen entstehen in der Regel ja nicht von heute auf morgen, sondern es hat immer bestimmte Ursachen, die dahinter stecken. Und Krisen, unternehmerische Krisen, haben dann in der Regel auch typisierte Verläufe eigentlich in der Regel. Also was man vom Verlauf her immer unterscheiden kann, ist eigentlich ganz früh im Grunde so eine Art Stakeholder-Krise, die sich in irgendeiner Weise anbahnt, die also mit wesentlichen Stakeholdern des Unternehmens zusammenhängt, wo man vielleicht mit Finanzierungspartnern, oder mit Kunden oder mit Lieferanten irgendwie in irgendeiner Weise Themen hat, die erst einmal die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens ein Stück weit bedrohen. Daraus wird dann in der Regel eine strategische Krise, wenn man also nicht so richtig darauf antwortet, welche Bedürfnisse die Stakeholder eigentlich haben und selbst vielleicht dann eine falsche Strategie an der Stelle wählt, dann sind die Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen eigentlich vielleicht ursprünglich mal hatte, massiv bedroht. Und dann geht es nach einer gewissen Zeit relativ schnell in die Ertragskrise hinein. Das heißt, das sieht man ja jetzt ganz gut bei Gary Weber, wie sich über die letzten Jahre im Grunde das EBIT doch negativ entwickelt hat. Von eben 106 Millionen 2012-13 auf jetzt einen Fehlbetrag von 192 Millionen minus in einer relativ kurzen Zeit. Im Grunde ja also wirklich mehr als das Ergebnis gedreht und dann auch noch was oben, einen Schlag oben drauf getan letztlich. Und letztlich ist dann diese Ertragskrise, je länger sie andauert, wird sie immer mehr auch zu einem Booster für am Ende des Tages eine Liquiditätskrise. Wenn ich also im operativen Geschäft immer weniger bis gar kein Geld mehr verdiene, wenn dann Sondersituationen dazukommen, dann wird am Ende des Tages plötzlich eine Liquiditätskrise fürs Unternehmen daraus. Und das hat man jetzt sehr gut gesehen am Beispiel Gary Weber, als diese Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht wurde, dass der Fehlbetrag nochmal deutlich höher ist, den man erwartet für das aktuelle Geschäftsjahr 17/18. Dann hat es 3 Tage gedauert und plötzlich musste die Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet werden, weil man sich offensichtlich mit wesentlichen Stakeholdern hier auch, also in diesem Fall mit den Banken, wo man eine relativ schwierige Finanzierungsstruktur hat durch viele beteiligte Banken, am Ende des Tages nicht auf ein Sanierungskonzept ohne Insolvenz einigen konnte. Die Arbeitnehmer hatten da schon ihren Teil dazu beigetragen, waren bereit, sich in der Sanierung zu engagieren, hatten also Zugeständnisse gemacht, aber letztlich konnte man über diese sehr hohen Fehlbeträge, die dort am Ende des Tages realisiert worden waren und vermutlich über den Ausblick mit 230 Shops, die weiter tiefrot sind und die saniert werden müssen und ähnliches, konnte man sich nicht mit allen beteiligten Stakeholdern auf ein tragfähiges Sanierungskonzept verständigen. Insofern, dieser Verlauf ist jetzt durchaus nicht untypisch, dass man also in so eine Ertragskrise oder Liquiditätskrise hineinrutscht. Man kann immer noch wieder rauskommen durch Sanierungsmaßnahmen. Das ist aber Gary Weber letztlich nicht gelungen. Man hat letztlich zu lange an diesem Expansionskurs über Shops, über den Kauf von Hallhuber mit einem ähnlichen Konstrukt, wo man auch eine hohe Anzahl von eigenen Shops gefahren hat. Das hat man sehr lange beibehalten. Lag sicherlich auch an den handelnden Personen, zunächst Gary Weber selbst bis Ende 2014, dann sein Sohn, der Vorstandsvorsitzender war, Ralf Weber, der erstmal mehr auf Expansion über den Kauf von Hallhuber gesetzt hat, auch eine andere Firmenkultur einführen wollte mit mehr Teamstrukturen oder sich als Teamplayer mehr präsentiert hat. Aber letztlich hat er es auch nicht geschafft, hat dann auch noch Sanierungsprogramme initiiert, dann wurde sogar ein Restrukturierungsvorstand eingestellt. Also man hat da verschiedene Maßnahmen dann jetzt letztendlich in den letzten Jahren ergriffen, aber im Grunde war es zu spät, um das Ganze dann noch zu verhindern und die Insolvenz zu verhindern. Und daran kann man ganz schön aus dieser Krisenursachenforschung, die es dann auch gibt, so eine Typologie gibt es da unter anderem, die der Jürgen Hauschild mal geprägt hat, der über die Analyse von Kreditprotokollen von insolventen Unternehmen aus Banken heraus Typologien von Unternehmen oder von insolventen Unternehmen, von Krisenunternehmen letztlich abgeleitet hat. Und der unterscheidet 6 Typen. Das erste ist so das technologisch gefährdete Unternehmen, das also auf eine veraltete oder falsche Technologie setzt oder jetzt hier eben in unserem Fall ganz einfach den Online-Trend auch offensichtlich verschlafen hat. Über Unternehmen mit einer Schrumpfungskrise, wo also letztlich durch einen zusammenbrechenden Markt die Absatzzahlen gefährdet sind. Davon hat hier durchaus Gary Weber auch etwas, weil wir ja letztlich gesehen haben, dass vielleicht durch die Kundenstruktur, die wir haben und die doch älter werdenden Kunden, hier Gary Weber doch massiv Umsätze weggebrochen sind in den letzten Jahren. Das konnte man noch durch den Hallhuber-Kauf ein Stück weit kaschieren. Aber letztlich sind die Umsatzzahlen deutlich rückläufig gewesen. Und das hat man eigentlich nicht auffangen können hier. Und das ist letztlich auch ein Grund für die Insolvenz. Zusammen sicherlich auch mit dem für den Textileinzelhandel sehr schwierigen Sommer 2018, wo im Grunde sehr deutliche Rückgänge nochmal durch das sehr gute Wetter ganz einfach zu verzeichnen waren. Das kam noch dazu, dass letztlich nochmal hier eine Verschärfung dadurch eingetreten ist. Was man auch sieht, ist der dritte Krisentyp von Hauschild, das ist die Expansionskrise. Das Unternehmen, das vielleicht uninformiert und manchmal auch unterkapitalisiert wächst. Jetzt war die Kapitaldecke bei Gary Weber erstmal nicht so schlecht, aber offensichtlich hat man sich ja doch deutlich mit dieser hohen Anzahl an Shops, die man in sehr kurzer Zeit etabliert hat, übernommen, ganz einfach am Ende des Tages. Und insofern weist das auch diese Merkmale auf. Was ganz interessant ist, den vierten Krisentyp, den der Hauschild dann aufgemacht hat, ist der unbelehrbare und starrsinnige Patriarch. Und das sagt man durchaus dem Gary Weber Senior eben jetzt hier nach, dass er also sehr, sehr lange, er hat das Unternehmen gegründet, er hat es von 1973 war es, glaube ich, bis letztlich 2014 geführt, was ja eine sehr, sehr lange Zeit ist und auch zu der Zeit noch erfolgreich geführt. Aber er hat eben nicht dafür gesorgt, dass es einen vernünftigen Übergang gab, auch weg von der Person Gary Weber, auch vielleicht von dem Design, was mit ihm verbunden war, hin zu neuen, jüngeren Kundenstrukturen und so weiter. Das ist eben nicht gelungen. Der fünfte Krisentyp, den Hauschild dann hat, sind die abhängigen Unternehmen. Der sechste sind die unkorrekten Mitarbeiter. Da sehen wir jetzt eher weniger hier bei Gary Weber. Vielleicht ist noch so ein bisschen die Abhängigkeit von eben dieser Kundengruppe da. Aber ansonsten sind diese Anzeichen eigentlich nicht eingetreten. Aber die anderen ersten vier Krisentypen konnte man ganz wunderbar hier ablesen an der Entwicklung, die Gary Weber in den letzten Jahren genommen hat.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Wunderbar. Ich glaube, die Einordnung der Krise kann man wirklich auch sehr schön an dem ja leider etwas traurigen Beispiel Gary Weber runterbrechen. Und du hast ja auch sehr schön gezeigt, dass die verschiedenen Elemente da auch durchaus zutreffen, wie auch Ansatzpunkte finden. Wenn wir jetzt mal schauen, wie es für Gary Weber weitergehen kann, glaube ich, müssen wir zuerst einen Blick auf die heutige Aktionärstruktur werfen, weil die bestimmt gerade auch für die Sanierung in Eigenverwaltung vielleicht ein ganz guter Ausgangspunkt sein kann, aber vielleicht auch einfach auch ein Hindernis darstellt. Wir wollten nämlich schauen, da befinden sich ungefähr 30%, ziemlich genau 19,6% der Aktien noch im Besitz von Gary Weber selber. Wir haben 17,5% in der Erbengemeinschaft von dem Co-Gründer Hardig als Anteiligkeiten wiederfinden. Wir haben 3,9% bei Ralf Weber, dem Jungen, dem Nachwuchs sozusagen, der mittlerweile als Aufsichtsrat versucht, dort das Unternehmen zu leiten oder auch zu unterstützen. Und wir befinden uns bereits bei 49% der Aktien im Free Float. Das heißt, wenn man über die Sanierung in Eigenverantwortung jetzt nachdenkt, dann muss durchaus einfach auch Finanzmittel aufgetrieben werden, um die Sanierung durchzuführen. Oder es muss einfach die Anteiligkeitsstruktur so verändert werden, dass dann die Mehrheitsanteiligkeiten nicht mehr bei den ursprünglichen Gründern und oder dem Umfeld der Gründer nachher liegen. Und diese Entscheidung zu treffen, du hattest gerade das Beispiel der unbelehrbaren und starrsinnigen Patriarchen, wird vermutlich für Gary Weber einfach ein großer Schritt sein, zu akzeptieren, dass andere Verantwortlichkeiten im Unternehmen zukünftig auch das Sagen haben. Und das wird vermutlich einer der zentralen Knackpunkte sein, wie die Sanierung in Eigenverantwortung umgesetzt werden kann, weil nämlich da wird das Geld auch herkommen müssen. Wir müssen irgendwie finanzielle Mittel auftreiben, um, du hast angesprochen, zu viele Shops sind da, die unrentabel sind. Wie schaffe ich es, die Shops gesund zu schrumpfen? Komme ich aus den Mietverträgen raus? Weil gerade lukrative Einzelhandelsflächen in Innenstädten werden meistens mit sehr langfristigen Mietverträgen vergeben. Und wie schafft es Gary Weber dort vielleicht in Nachverhandlungen für eine Entspannung zu sorgen, eventuell auch Mietverträge aufzulösen? Und das kann gegebenenfalls einfach auch durch Abstandszahlungen erreicht werden. Aber wo kommt das Geld her, um das zu finanzieren? Zweiter Aspekt, der auch zu diskutieren ist, und du hast es gerade angesprochen, die Anzahl der Verkaufspunkte muss sich ja irgendwie verändern, weil es wird gerade die Anzahl der Shops reduziert. Es wurde aber im Zuge der Expansion der eigenen Standorte auch die Anzahl der Shops, die über die Großhandelsansprache bedient werden, reduziert. Und jetzt ist die Frage, ich habe auf der einen Seite eine Reduktion der eigenen Einzelhandelsverkaufspunkte, habe aber auch in den letzten Jahren eine Reduktion der Großhandelsverkaufspunkte oder über den Großhandel bedienten Verkaufspunkte umgesetzt. Ich reduziere eigentlich auf beiden Ebenen die Verkaufspunkte. Ich bin nicht wirklich im Onlinehandel momentan im großen Stil engagiert. Wie schaffe ich es dort, einen Umsatz auch zu realisieren, der die ja weiterhin hohe Kostenschuld des Unternehmens auch wirklich trägt? Das heißt, diese Gesundschrumpfung, die wir haben, die über die Reduzierung der Shops kommen kann, die über eine Veränderung der Großhandelsstrategie kommen kann, das ist durchaus eine Aufgabe, die auch uns beiden nicht wirklich klar geworden ist. Wie will Gary Weber weiterhin wirklich eine hohe Präsenz gegenüber Endkunden sicherstellen? Das aber mit einer reduzierten Anzahl an eigenen Shops, mit einer niedrigeren Anzahl an Großhandelsverkaufspunkten über Multilabel-Stores. Und auch da können wir Stand heute nicht wirklich eine Strategie erkennen, welche Richtung das gehen soll. Und da hat man auch noch nicht wirklich was gesehen, welche Richtung sich Gary Weber auch bewegen möchte.
Ja, das wird sicherlich sehr herausfordernd. Andere Thematiken, die an der Stelle relevant sind, ist das Thema wie so ein Standort. Standort Zentrale Halle Westfalen. Also was man jetzt wohl im letzten Jahr massiv gesehen hat, ist, dass Führungskräfte das Unternehmen verlassen haben. Und wie bekomme ich es also jetzt hin, dass der Standort, der vielleicht durchaus Nachteile hat, auch wenn er nur 104 Kilometer Luftlinie von Hannover entfernt ist, dass dieser Standort es schafft oder dass das Unternehmen es schafft, Führungskräfte an diesen Standort zu binden. Und das andere große Thema ist natürlich der Generationenübergang, den wir jetzt schon mehrfach ja auch thematisiert hatten. Wie kommen wir also weg von der ursprünglichen Gary Weber Struktur, der Kultur, die da ja sicherlich auch geprägt worden ist über viele, viele Jahrzehnte, durch den Gründer und das Design, was er maßgeblich immer mit beeinflusst haben wird, hin dazu, dass wir jetzt also wieder jüngere Käuferschichten ansprechen können, dass wir attraktive Produkte haben, die in irgendeiner Weise jetzt also dafür sorgen, dass der Umsatz, der Umsatzrückgang, der sicherlich auf der einen Seite erforderlich ist, also dieses Gesundschrumpfen, was erforderlich ist, dass auf der anderen Seite aber nicht zu hoch ausfällt, ne, dass wir uns also irgendwie wieder fangen und wieder profitabel werden am Ende des Tages. Diese Herausforderung ist, glaube ich, eine große, die das Unternehmen ja durchaus auch jetzt mit externer Unterstützung, man hat also auch namhafte Sanierungsberater mit engagiert, dass man das also jetzt also schnell auf die Beine bekommt.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Lass uns kurz zu einer abschließenden Bewertung kommen. Was würdest du sagen, Hans-Jürgen? Schwieriges Thema oder eigentlich hinzukriegen?
Ich persönlich glaube, das wird nicht einfach werden. Wir haben ja schon Beispiele gesehen, wo andere Unternehmen wie Basler und Co. in die Insolvenz gegangen sind. Es gibt eine Reihe von weiteren Textilherstellern, die Schwierigkeiten haben im Moment. Also der Markt ist jetzt auch nicht so einfach. Und diese Situation, in die sich Gary Weber letztlich selbst manövriert hat, über die überhastete Expansion und all die anderen Dinge, die wir thematisiert haben, davon wieder runterzukommen, das wird erstmal auch nicht einfach werden. Und insofern bin ich also wirklich sehr gespannt, wie sich das Unternehmen jetzt entwickeln wird. Aktuell, der Aktienmarkt ist ja auch eher doch sehr kritisch, was die Thematik angeht. Im Moment liegt der Kurs der Aktie bei 43 Cent. Das 52 Wochen hoch waren immer noch 9,34 Euro. Also der Kurs hat sich doch sehr, sehr stark, ne, zum Penny-Stock hin entwickelt im Moment. Und man darf also abwarten, wie sich das weiter zeigen wird. Also ich habe jetzt noch keine abschließende Meinung, ob das funktionieren wird oder nicht.
Schließe mich dem gern an, bin ja eher auch so ein bisschen dann, du guckst auf die Zahlen, ich schaue so ein bisschen auf die Marktpositionierung, auf die Strategie und wir hatten ja gerade schon auch so ein paar andere Marken diskutiert, die vielleicht sich auf dem Markt gar nicht mehr so spitz positionieren können, dass sie einfach für eine Wiedererkennbarkeit stehen. Und ich würde Gary Weber und auch Halluber und auch Samoan und Taifun durchaus in dieser Zwickmühle stecken sehen, dass wir nicht wirklich Discount sind, nicht wirklich Luxus sind, nicht wirklich Trend sind. Und da ist auch, du hast angesprochen, Halle Westfalen, vielleicht den Designer, der es schafft, der Marke wieder den Glanz zu verleihen, die sie früher mal hatte, den nach Halle Westfalen zu bekommen oder den auch für Gary Weber zu begeistern, um den Konzern auf links zu drehen. Das, glaube ich, ist eine große Managementaufgabe, wo auch Gary Weber, Ralf Weber oder auch die jetzigen Vorstände wirklich gefordert sind, alle Kraft zu investieren. Weil ansonsten sehe ich das ähnlich wie du, dass die Aussichten für Gary Weber jetzt wirklich schwer sind, weil diese überhastete Expansion, dieser vermutlich wie ein großer Klotz am Bein hängende Vertragsverpflichtungshaufen von verschiedenen Standorten wird einfach ein großes Thema sein, wo man gucken muss, wie man rauskommt. Und allein, dass ein Viertel der eigenen Standorte heute als tiefrot bezeichnet wird, lässt ja auch darauf schließen, dass auch die anderen Standorte jetzt nicht alle unfassbar ertragsbringend sind. Und deswegen da diesen Turnaround hinzubekommen, unter dem Aspekt, dass eine Insolvenz angemeldet ist, dass wir verschiedene Marken haben, die jetzt nicht so wirklich eine Profilierung besitzen. Ich glaube, da wartet für Gary Weber eine durchaus holprige Strecke. Und ich denke, dass wir das begleiten müssen und hoffen, dass dieses Unternehmen den Turnaround schafft. Aber die Aussichten stehen durchaus auf schwieriges Fahrwasser und sehr rumpelige See.
Ja, ich glaube, das war ein sehr gutes Abschlusswort hier zur strategischen Situation auch von Gary Weber. Und ja, wir sind, glaube ich, beide sehr gespannt, wie sich das nun am Ende des Tages zeigen wird. Und wir sind ja auch immer wieder in diesem Podcast mit aktuellen Entwicklungen überrascht worden. Insofern schauen wir mal ein halbes Jahr weiter, dann gucken wir nochmal und rekapitulieren mal, wie sich Gary Weber entwickelt hat.
Sehr schön. Hans-Jürgen, vielen Dank.
Thorsten, dir auch vielen Dank.
Liebe Zuhörer, vielen Dank. Gerne wie üblich Kommentare, Bewertungen, etc. auf den Plattformen an uns rantreten. Wir freuen uns darüber, danken Ihnen sehr fürs Zuhören und sagen Tschüss und bis bald.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Dieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.